Wir gehen über zum nächsten Punkt. Von der Gründung der Krebsgesellschaft zur modernen Onkologie. Und ich darf den nächsten Redner vorstellen, Herrn Universitätsprofessor Dr. Paul Sewelda, war Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und Vorstand der Abteilung für Gynäkologie im Krankenhaus Linz, heute Hitzing. Er ist Leiter des Karl-Landsteiner Instituts für gynäkologische Onkologie und Seniorologie. Er ist Mitglied des obersten Sanitätsrats im Gesundheitsministerium und seit dem Jahr 2000 ist auch Präsident der österreichischen Krebshilfe. Und er wird uns jetzt einen historischen Vortrag zur Gründung, den Anfängen der Krebsgesellschaft
Ja,
Österreich geben.
herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Vorstellung. Ja, hier in diesen Räumen hat in Wahrheit die Idee, eine solche Gesellschaft wie die österreichische Krebshilfe und die Vorläuferorganisation zu gründen, ihren Ursprung genommen. Und es war ein Krebskomitee in der Gesellschaft der Ärzte, 2.12.1904. Präsident war damals Rudolf Krobak, er war Leiter der Frauenklinik. Professor Alexander Frenkel, Principiis Obster zur frühen Erkennung der Krebserkrankung 1905, ein Werk, das in vielerlei Sprachen übersetzt wurde. Und der Gedanke dahinter war, man muss den Ärztinnen und Ärzten, damals nur den Ärzten, Ärztinnen gab es 1905 noch keine, sagen, was denn die Symptome sind, die auf eine Krebserkrankung hindeuten. Und man hat damals, der Herr Professor Frenkel war der Überzeugung, wenn man das den Ärzten mitteilt und sie mitbekommen, was Symptome sind, dann wird man früher die Diagnose stellen können und vielleicht die damals größtenteils tödlich verlaufende Erkrankung vielleicht doch auch heilen können. Im Mai 1908 gab es eine internationale Vereinigung für Krebsforschung, schon also nicht nur in Österreich, sondern international. Und diese Tagung war in Berlin und wurde auch unter Beteiligung von Krobak, der dorthin gefahren ist. Und dort hat man diese Idee, hier eine Krebsorganisation zu gründen, mitgenommen, mit dem Ziel, die damals sehr triste Situation der Krebskranken. In Wahrheit, man hatte sehr limitierte chirurgische Möglichkeiten. Es war die Zeit, in der in Wien Wertheim auf der zweiten Frauenklinik schaute auf der ersten Frauenklinik die Radikaloperation des Zervixkarzinoms sozusagen begonnen haben. Damals in dieser Zeit war das Zervixkarzinom die häufigste Todesursache der Frau in jungen Jahren. Heute wissen wir darüber eigentlich gar nichts mehr und es ist heute nicht dieses Thema. Durch die Früherkennung, durch die moderne Medizin ist das aus dem Blickpunkt des Interesses etwas geraten. Aber damals war es wesentlich häufiger das Mammakarzinom, weil es eben eine Erkrankung war, die vor allem die jungen Frauen betroffen haben. Und in dieser Zeit, wo es sehr wenige Möglichkeiten gab, diese Operationen von Wertheim und Schauter hatten eine enorme Mortalität. Zwischen 25 und 50% haben die Operation oder die erste Phase gar nicht überlebt. Das war damals eine Zeit, in der im Wesentlichen die Menschen mit der Diagnose ein gewisses Zeitsichtum vor sich hatten. Und es war natürlich auch eine Zeit, in der es keine sozialen Netzwerke gegeben hat, keine Krankenversicherung und die armen Menschen, die davon betroffen waren, waren angewiesen auf Hilfe und Pflege. Und das war schon damals der Grundgedanke und der von Hoheneck und Eiselsberg haben sich getroffen und haben gesagt, wir müssen etwas tun gegen dieses Leid der armen Bevölkerung. Und das hat dann zur Gründung der österreichischen Krebshilfe oder damals, wie es geheißen hat, die K&K Österreichische Gesellschaft für Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit im Jahre 1910 geführt. Damals unter dem allerhöchsten persönlichen Protektorat von Kaiser Franz Josef, der das unterstützt hat. Und hier ist auch die Gründungsurkunde, die es noch im Staatsarchiv gibt und die wir uns dort einmal vorlegen haben lassen. Und von daher ist auch dieses Bild von diesem Gründungsevent. Das sind die Gründungsväter. Ich habe schon gesagt, Eiselsberg und Hoheneck, das waren die chirurgisch Tätigen an der damals schon zwei chirurgischen Kliniken. Ich hatte vor mittlerweile 13 Jahren die Ehre, die Enkelin von Herrn Hoheneck persönlich zu treffen, die in Zell am See, in dem sozusagen Elternhaus, immer noch gewohnt hat. Und die hat mir auch teilweise historische Informationen gegeben. Der Herr Hoheneck war eigentlich auch sehr stark im Bereich dann der Schilddrüsenchirurgie tätig. Und er war hier also auch ein Pionier in weiterer Folge. Der Herr Frenkel, Hofrat Dr. Frenkel, war letztes Jahr auch eine Enkelin auf Besuch in Wien und hat uns im Dachverbandsbüro der Österreichischen Krebshilfe besucht. Frenkel musste in der Zeit der Übernahme der österreichischen medizinischen Fakultät und des österreichischen der Republik durch Deutschland in den Zeiten der Nazi-Herrschaft und viele der Gründungsmitglieder wie eben Frenkel, aber auch Teleki und Winter, Winter nicht, der ist vorher schon gestorben, aber Teleki mussten in dieser Zeit flüchten und die österreichische oder die damalige K&K österreichische Gesellschaft wurde in diesen Jahren aufgelassen, auch von den Nationalsozialisten sozusagen übernommen und wurde erst dann nach 1945 wieder gegründet. Ich möchte ein paar Meilensteine Ihnen bekannt geben, die viele nicht mehr wissen. Diese österreichische Krebshilfe oder diese Vorgängerorganisation hat zum Beispiel wie das Radium als eine Behandlungsmöglichkeit vom Gebärmutterhalskrebs entdeckt worden ist durch Madame Curie, hat begonnen, die ersten Kosten für dieses Radium zu übernehmen. Es gab damals im Krankenhaus Hitzing eine bereits Station, in der das Radium verwendet werden konnte. Die Frauenkliniken in Wien haben auch eine lange Tradition. Professor Wehkaupt hat eine eigene Strahlentherapie für gynäkologische Krebserkrankungen sehr erfolgreich und lange und war da einer der Pioniere in Österreich und auf der Welt gegründet. Das ist damals noch im Rahmen der Frauenkliniken. Es gab die erste und die zweite Frauenklinik und eben dann gegründet und für Professor Wehkaupt eine eigene Universitätsinstitut für die gynäkologische Strahlentherapie, die dann in weiterer Folge mit der Übersiedlung ins neue Krankenhaus, in das AKH, an die strahlentherapeutische Klinik übernommen wurde. Es war immer wieder ein Zielrahmen der Gesellschaft, ein Krebsforschungsinstitut zu gründen. 1953 wurde ein Krebsforschungsinstitut gegründet. Die österreichische Krebshilfe oder die Vorgängerorganisation war hier maßgeblich daran auch beteiligt. Und es ist heute noch dieses Krebsforschungsinstitut unmittelbar neben dem AKH aktiv tätig und wurde dann in weiterer Folge auch von der Universität übernommen. Was viele auch nicht wissen, ist, dass zu den Beginnen der Zytologie, die Pap-Abstrichentnahme, die letztendlich dazu geführt hat, dass das Gebärmutterhalskarzinom, das noch Anfang 1910 die häufigste Todesursache war, durch diese Krebsfrüherkennungsuntersuchung, die von Papanikolaou in New York entwickelt worden ist und entdeckt worden ist, dramatisch abgenommen hat. Und die meisten oder manche werden es von Ihnen wissen, aber die grundsätzliche Idee war nicht, dass man Krebs früh erkennt, sondern Herr Papanikolaou hat Abstriche aus dem Scheidenepithel gewonnen, mit der Fragestellung herauszufinden, wann für die Frau der beste Zeitpunkt wäre, schwanger zu werden. Denn er hat gemerkt, dass sich das Bild je nach hormoneller Situation in der ersten Zyklusphase anders ausschaut als in der zweiten Zyklusphase. Und das war eigentlich die Grundidee. Und dabei ist aber draufgekommen, dass es immer wieder mal Abstriche gegeben hat mit sehr komischen Zellen, die sehr verdächtig ausgeschaut haben. Und so ist man dann drauf gekommen, dass das dann jene Frauen waren mit eben einer bösartigen Veränderung. Und diese Papp-Zytologie, die zu einem dermaßen dramatischen Rückgang der Krebssterblichkeit an Gebärmutterhalskrebs geführt hat, die war am Anfang finanziert durch Unterstützung und Gelder der Vorgängerorganisation der österreichischen Krebshilfe, die bis dann sehr bald nach, glaube ich, einem Jahr dann die Kosten dafür von der Krankenversicherung übernommen wurde. Vielen ist noch in Erinnerung die Aktion Kampf dem Krebs. Das war wahrscheinlich die erfolgreichste Aktion, wo man österreichweit mit dem Titel Kampf dem Krebs Gelder gesammelt hat, und Kreisky und Andrusch haben damals gesagt, sie werden die Spendengelder verdoppeln. Faktum ist, es sind 218 Millionen Schillinge damals mit dieser Aktion eingenommen worden. Das ist eine enorm große Summe, und das wurde damals größtenteils österreichweit für die Anschaffung von Computertomographiegeräten, Endoskopiegeräten, Ultraschallgeräten aufgewendet, um hier auch in der Diagnostik einen entscheidenden Fortschritt zu machen. 1980 haben wir uns vom Deutschen Krebsinformationsdienst abgeschaut, eine Krebs-Hotline oder ein Krebsinformation telefonisch, der da in der Spitalgasse angesiedelt war, in einer kleinen Wohnung, wo wir schon damals angeboten haben, Information über das Telefon. Und schließlich war es Inge Schilling, die eine Institution war, die von Seiten der Institution Kampf dem Krebs und dem Krebsfonds hier sozusagen die gute Seele der österreichischen Krebshilfe, Vorgängerorganisation, war, die gesagt hat, wir müssen Beratung anbieten, weil das ist die Information, mit der wir bei der Bevölkerung hier einfach eine Lücke schließen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin 1984 Mitglied der österreichischen Krebshilfe geworden, wurde dann 1986 Sekretär unter der Präsidentschaft von Professor Ludwig. Und damals war auch die Idee von den alten Ordinarien, Fortbildungsveranstaltungen, Laienvorträge abzuhalten. Und es ist ein mir bleibendes Erlebnis, ein Veranstaltungsabend von den honorigen Professoren wurde in der Wipplinger Straße organisiert für die Bevölkerung. Und wir sind dort hingekommen und da waren genau 5 Teilnehmer. Und da war mir klar, so wird man also nicht die Ideale und die Vorstellung haben, dass man Bewusstsein schafft für die wichtigen Fragen im Bereich der Krebshilfe. Ein paar Worte zu der Organisation. Wir sind föderal organisiert. Österreich hat 9 Bundesländer. Das ist in dem Gesundheitssystem nicht immer einfach. Wir haben 9 lokale Krebshilfeorganisationen. Es gibt eine Dachorganisation, das ist der Dachverband, wo ich die Ehre habe, seit dem Jahr 2000 Präsident zu sein. Es gibt österreichweit 63 Krebshilfeberatungsstellen. Dort bieten wir Beratung und Information der Bevölkerung an, und zwar in Ergänzung zum medizinischen Angebot. Wir verstehen uns immer als Ergänzung zu einem aus meiner Sicht doch insgesamt sehr guten medizinischen Versorgung. Wie finanzieren wir uns? Wir finanzieren uns praktisch ausschließlich aus Spenden der Bevölkerung, Firmenspenden. Es gibt karitative Veranstaltungen, Aktionen. Pink Ribbon ist eine solche Aktion, die eine große Bekanntheit bekommen hat. Wichtig ist immer dann, wenn Geld im Spiel ist, muss klargestellt sein, dass das Geld so verwendet wird, wie man dafür wirbt. Da gibt es jetzt in Österreich das Spendengütesiegel, seit 2002, glaube ich, ist das eingeführt. Wir waren vom ersten Tag an dabei, weil klar war, es muss gewährleistet sein, und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Spendengütesiegels, dass wenn jemand 100 Euro an die österreichische Krebshilfe spendet oder im Rahmen der Pink Ribbon Aktion, dann muss von diesen 100 Euro der größte Teil auch dem Spendenzweck zugeführt werden. Bei Pink Ribbon ist es die Soforthilfe für Brustkrebspatientinnen. Wenn es für die österreichische Krebshilfe geht, dann geht das in den Vereinszweck, der besteht in Information der Bevölkerung, Aufklärung und Forschungsförderung. Und das ist immer außer Zweifel gestellt worden. Was das Spendengütesiegel noch kann, ist, dass es darauf achtet, dass der relevante Teil auch wirklich für den Zweck geht. Also es geht nicht, dass man, wenn man 100 Euro spendet, dass dann 80 Euro dafür aufgehen für die Organisation der Veranstaltung, sondern das ist der administrative Anteil liegt in der Größenordnung von 10, 12 und 15 Prozent. Das sind die drei Ziele, die haben sich nicht sehr gewandelt von Seiten der Gründung her. Information der Bevölkerung, hier vielen bekannt Aktionen wie Pink Ribbon, Don't Start, Don't Smoke, eine wahrscheinlich unsere erfolgreichste breite Information, die wir ins Leben gerufen haben und die letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir heute das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie haben, was ein ganz wesentlicher Teil ist. Beratung und Hilfe, wir haben ca. 30.000 Menschen, die sich jährlich an diese 63 Krebshilfeberatungsstellen mit etwa 100 Beraterinnen und Beratern wenden. Hier ist die psycho-onkologische Begleitung, Information, Hilfestellung ganz wesentlich. Hier ist ein Teil in der heute schon angesprochenen, beschlossenen Gesundheitsreform darin enthalten, den wir für positiv sehen und auch für wichtig sehen, nämlich, dass es in Zukunft auch möglich sein wird, psychologische Leistungen wie eben die psycho-onkologische Begleitung auch über die Krankenkassen abzurechnen. Das ist ein Meilenstein, der uns natürlich auch hilft, weil als spendenorganisierte Organisation können wir den Bedarf nicht leisten. Und die psycho-onkologische Begleitung war in den Spitälern und ist in den Spitälern gut verankert. Dort haben wir die Psycho-Onkologinnen und Psycho-Onkologen, aber im niedergelassenen Bereich ist es eine Privatleistung bis dato gewesen und das konnten sich natürlich viele nicht leisten. Das halten wir für eine wichtige Entwicklung. Die Forschung fördern wir. Wir haben erst heuer anlässlich der 20 Jahre Pink Ribbon 100.000 Euro ausgeschrieben und auch zugeteilt für ein Forschungsprojekt. Aber es ist im Vergleich zur deutschen Krebshilfe ein kleiner Betrag, den wir hier zur Verfügung stellen können, weil wir einfach auch nicht so viele Mittel haben, um echt Forschung selbst durchzuführen bzw. zu unterstützen. Seit meiner Präsidentschaft, was würde ich sagen, können wir als Erfolge durch die Arbeit verbuchen. Es gibt ein organisiertes Mammographie-Screening. 1990 habe ich an den Gesundheitsminister Außerwinkler damals erstmalig geschrieben, dass wir so etwas eigentlich brauchen. Also Sie sehen, es hat 25 Jahre gebraucht, steht der Tropfen hüttelt den Stein. Aber am Ende des Tages ist es einmal gekommen. Es ist stolpernd gekommen. Es ist nicht optimal gewesen. Wir haben hoffentlich viel gelernt, weil wir auch jetzt relativ kurz vor der Einführung eines Dickdarmkrebs-Früherkennungsprogrammes stehen und dann diese Fehler nicht mehr wiederholen werden. Wiedereingliederungsteilzeit nach Krebs ist ein Anliegen, das die Nationalratspräsidentin Barbara Brammer sehr am Herzen gelegen war, die ja, wie Sie alle wissen, ebenfalls dann an Krebs verstorben ist. Sie hat das noch auf die Schiene gebracht, dass die Möglichkeit besteht, dass Krebskranke in ihren Beruf wieder zurückkehren können, nachdem wir, wie dann Christoph Zielinski zeigen wird, wir ja durchaus viele mit der Diagnose Krebs gesund machen können oder gesund werden und viele Langzeit auch am Leben sind. Die HPV-Impfung, auf die ich nicht näher eingehe, aber ein Meilenstein in der Vermeidung der Krebserkrankung, zurückschließend jetzt auf Gebärmutterhalskrebs. Es ist eine Impfung, mit der wir eine Krebserkrankung ausrotten können. Die WHO hat das Ziel vorgegeben, bis 2030 mehr als 90% unserer jugendlichen Kinder impfen zu wollen und zu sollen. Wir können damit praktisch 6 Krebserkrankungen, Gebärmutterhals, Scheide, Vulva, Analkarzinom, Peniskarzinom und Erkrankungen im HNO-Bereich praktisch ausrotten und wir brauchen dafür nur eine große Durchimpfungsrate. Auf Don't Smoke habe ich schon hingewiesen, das Volksbegehren, wir hatten mit 870.000 Unterstützungserklärungen sind wir das erfolgreichste Volksbegehren, das jenseits von politischen Organisationen durchgeführt wurde und hat letztendlich nicht durch das Volksbegehren, sondern in Wahrheit durch Ibiza und dass H.C. Strache von der politischen Bühne verschwinden musste und er war es tatsächlich, der das zur Koalitionsbedingung gemacht hat. Und in dieser Zeit konnte man im Parlament die Schritte setzen, dass der Nichtraucherschutz in der Gastronomie seit 2019 Wirklichkeit geworden ist. Und heute sind wir alle darüber sehr, sehr froh, nicht nur aus den Gründen der Prävention für unsere Jugendlichen vor allem, sondern wir alle selbst, auch die Raucher und die Nichtraucher, freuen sich, dass sie, wenn sie vom Lokal nach Hause gehen, dann nicht ihre Kleidung am Gang draußen aufhängen lassen müssen, weil es so stinkt. Das Ausweiten des HPV-Impfprogramms als jüngster Erfolg bis zum 21. Geburtstag, und das würde ich allen hier Anwesenden auch mitgeben, das hinauszutragen. Sorgen Sie in der Familie dafür, dass die Jugend, die Kinder, Buben und Mädchen geimpft werden. Es ist einfach wichtig. Wir haben noch ein paar Ziele vor uns. Es wird die Organisation noch lange hoffentlich weiter brauchen. Ich habe schon angekündigt, ein organisiertes Darmkrebs-Früherkennungsprogramm gibt es im Regierungsprogramm. Es werden die Pilotprojekte dafür, sind gerade ausgeschrieben, werden hoffentlich 2024 oder eher 2025 beginnen. Wir wissen, dass es hier eine sinnvolle Früherkennung gibt. Einerseits durch die Darmspiegelung, andererseits auch durch den Blutstuhltest. Da gibt es Aufregung, der Blutstuhltest ist nicht gleichwertig. Natürlich wissen wir, dass wir durch die Darmspiegelung präventiv wirken können, indem wir die Adenome auch erkennen und entfernen. Aber die Barriere zur Darmkolonoskopie ist doch deutlich größer und wir erwarten uns, und es gibt auch die wissenschaftlichen Zahlen, dass die Darmblutstuhltestung sehr wohl auch die Mortalität reduzieren kann, wird wesentlich häufiger durchgeführt. Die Empfehlung ist ab dem 45. Lebensjahr alle 2 Jahre. Und wenn ein positiver Test dabei herauskommt, dann ist die Darmspiegelung natürlich die logische nächste Konsequenz. Da hoffen wir, dass es das demnächst geben wird. Wir wollen haben, dass krebskranke Männer und Frauen, wenn sie noch Kinderwunsch haben und der ist realistisch, Morbus Hodgkin, frühe Brustkrebspatientinnen, dass diese Kosten durch die Krankenkasse übernommen wird, denn heute müssen sie privat bezahlt werden, das können sich viele nicht leisten. Und die Übernahme der psychoonkologischen Versorgung ambulanter Patientinnen und Patienten durch die Krankenversicherung, auch hier gibt es Signale, und ich habe schon gesagt, durch die heutige Beschlussfassung bei der Gesundheitsreform ist das ein Teil davon, der positive Teil. Es gibt durchaus kritische Teile, die wir auch so sehen und die wir sehr genau beobachten werden, wozu das führen wird. Das war's als kurzer Einstieg in die Thematik, wie sehr die österreichische Krebshilfe aus ihrer heutigen Sicht mit diesem Haus auch verbunden ist. Unsere Gründungsväter hatten sehr große Schuhe, die wir aber versuchen, durch die Tätigkeiten, die wir vielerlei Richtungen durchführen, auch noch erfolgreicher zu machen. Und wie ich hoffentlich zeigen konnte, wir haben schon einiges bewegt. Wir müssen noch einiges weiter bewegen, und in diesem Sinne danke ich noch einmal dafür, für die Einladung, und werde dann in weiterer Folge, glaube ich, dann wird Professor Zielinski auf die medizinischen Erfolge im Zusammenhang mit Krebs eingehen. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank ebenfalls.